willkommen im Salon Holofernes. Ich bin Judith Holofernes, eure Gastgeberin, meines Zeichens Songwriterin und Autorin im weitesten Sinne, wahrscheinlich. Und hier im Salon spreche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern aus möglichst unterschiedlichen Disziplinen über das Kunstmachen. Für diese allererste Folge habe ich als sanften Einstieg mit dem Regisseur Andreas Dresen gesprochen. Das war ein sanfter Einstieg, weil ich Andreas Dresen schon seit über 10 Jahren kenne. Aber abgesehen von seiner erfreulichen Persönlichkeit ist Andreas Dresen verantwortlich für einen Großteil meiner Lieblingsfilme. Nachtgestalten, Halbe Treppe, Sommer vorm Balkon, Ausstieg auf halber Strecke, Wolke 9 und zuletzt den wunderschönen Gundermann über die ostdeutsche Liedermacherlegende gleichen Namens. Mit Gundermann verbindet Andreas nicht nur dieser Film, das muss man vielleicht vorweg sagen, um das Gespräch zu verstehen. Andi spielt auch in einer Gundermann-Coverband und zwar mit keinem geringeren als Axel Brahl und zuletzt auch mit Alexander Scheer. Und ich durfte mit Andreas auch schon mal auf der Bühne stehen an einem wunderschönen Gundermann-Gedenkabend in Berlin und durfte dort den Part der Tamara Danz übernehmen, was natürlich sehr aufregend war. Wir reden heute aber hauptsächlich über das Filmemachen und die Unterschiede und Parallelen zu meinem komischen Beruf. Viel Vergnügen! Hallo Andi.
Hallo Judith.
Wie schön, wir verraten einfach niemandem, dass wir hier seit einer halben Stunde sitzen. Und was ich gedacht habe, ich habe neulich gehört, dass es tatsächlich eigentlich ein Nachteil ist, wenn man mit Freunden Podcasts macht und dass man lieber Fremde einladen soll. Wollte ich natürlich aber nicht. Und ich habe gedacht, wenn wir in Versuchung kommen, irgendwas zu besprechen, was eigentlich nicht für die Öffentlichkeit geeignet ist, machen wir es einfach trotzdem. Und dann mache ich eine nette Pausenmusik drüber. Mhm. Oder? Dann müssen wir uns jetzt irgendwie nicht zusammenreißen, ja, okay. Dass wir einen Unterschied machen zwischen befreundet sein und Podcast machen und dann regeln wir das danach. Willst du den geneigten Hörern erzählen, seit wann wir uns kennen und woher?
Das war ein sehr lustiges Kennenlernen. Also seit wann, da müsste ich jetzt direkt überlegen. Auf jeden Fall haben wir einen gemeinsamen Beitrag für die Deutsche Welle gedreht und da ging es um den Mauerfall. Und da sollten sich Ost- und Westkünstler begegnen, so ein bisschen wie Durch die Nacht.
Genau.
Dieses Arte-Format. Nur, dass es nicht durch die Nacht war, sondern am Tag spielte. Und kennengelernt haben wir uns auf einem ehemaligen Postenturm der Grenztruppen. Also, wo du rein spaziert kamst. Und bis dahin kannte ich halt deine Musik und dich als Sängerin. Und das war aber sofort so an dem Tag. Und das fand ich auch total schön. Ich glaube, die armen Redakteure der Sendung sind auch schier verzweifelt an uns, weil das sofort so ein Losgeplapper war. Und das hatte sofort dieses Gefühl, als ob wir uns jetzt schon irgendwie 20 Jahre kennen. Ich war sofort von Anfang an vertraut und irgendwann haben wir uns gar nicht mehr drum geschert, dass da auch gedreht wurde.
Genau. Ja,
das fand ich irgendwie einen ziemlich lustigen Tag. So, das war so irgendwo da in der jetzt sehr schicken Gegend da hinten, Treptow, wo so dieses Badeschiff liegt in der Ecke, haben wir uns da rumgetrieben den ganzen Tag. Aber es war extrem lustig.
Ja. Ja, und das Lustige ist, es sollte irgendwie um Ost und West gehen und wir hatten von Anfang an, glaube ich, hauptsächlich Lust, über unsere Arbeit zu reden und wer was wie warum macht. Und jetzt, als ich dich gefragt habe, ob du Zeit hast, hast du gesagt, ich muss gerade so viel über Ost-West-Sachen reden.
Naja, wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall und ich habe diesen Gundermann und jetzt bin ich irgendwie plötzlich der ostdeutsche Klassensprecher geworden.
Ja, das kenne ich ja gut mit dem Klassensprecher sein für andere Sachen. Aber ich fand das so lustig, dass das dich immer noch verfolgt.
Und das wird mich mein ganzes Leben verfolgen. Aber das ist ja auch okay. Also es ist ja auch nicht weiter schlimm. Es gibt immer nur so Wellen dann, wo man dann sagt, jetzt reicht's aber langsam. Und dann fällt einem auch nichts Neues mehr dazu ein.
Ja, klar. Aber wir können ja jetzt dann quasi die Sendung machen.
Ohne Osten.
Wo die damals immer so räuspernd neben uns standen und gesagt, ja, das hat jetzt nicht mehr so direkt was damit zu tun. Ja, aber was mir dann nämlich aufgefallen ist, ich glaube, das ist 10 Jahre her fast. Oder 8 Jahre oder
ja,
so.
Ja, es wird bestimmt irgendwie ein Mauerjubiläum gewesen sein. Vielleicht 20 Jahre Mauerfall oder so. Dann müsste es ja 2009 gewesen sein. Also das könnte genau so ungefähr ausgehen. Irgendein Jubiläum wird es wohl gewesen sein, sonst hätten sie uns nicht eingeladen.
Ja, genau. Aber weißt du, dass du mir in dem Gespräch schon quasi mit Sternchen in den Augen von Gundermann erzählt hast?
Das kann durchaus sein, weil zu dem Zeitpunkt haben wir schon dran gearbeitet auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr altes Projekt. Ich glaube, seit 2006 oder so haben wir angefangen damit. Mhm. Und insofern ist das denkbar, ja.
Ich war dann ganz gerührt, als ich gesehen habe, dass du das jetzt endlich machst, aber ne, oder dass es jetzt passiert. Und ich finde es immer so unglaublich, aus der Ferne zu sehen, was für ein Tanklaster das sein muss, so einen Film zu machen. Ne? Also du bist ja ein richtiger Gundermann-Fan. Ich habe Gundermann über dich kennengelernt.
Du hast ihn auch schon gesungen?
Ich habe ihn schon mit dir gesungen, ja. Aber das kam dann auch wieder, weiß ich nicht, 6 Jahre später oder so, haben wir dann zusammen Gundermann gesungen im Kesselhaus und so. Und für mich ist das schon so eine ewig lange Geschichte und dann kommt dieser Film und ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Ich verzweifle schon manchmal daran, wie schwerfällig ich Alben zu machen finde. Ne? Also was das für einen Wendekreis hat, bis man das, was man eigentlich machen wollte, dann machen kann.
Ja, das ist schon ein ganz schönes Geduldsspiel, aber es ist auch nicht jedes Mal jetzt so schlimm. Es dauert ja auch nicht bei jedem Film 12 Jahre, glücklicherweise, sondern manchmal geht's auch ganz schnell. Manchmal braucht man auch wirklich nur, in Anführungsstrichen, 1 Jahr. Also 1 Jahr braucht man eigentlich für einen Kinofilm immer. Darunter ist einfach nicht zu machen. Mhm. Meistens sind's schon 2, 3 Jahre, weil man eine Drehbuchentwicklung machen muss und sich dann um eine Finanzierung kümmern muss. Und dann braucht der Produktionsprozess selber ja auch nochmal einige Monate, also ein paar Monate Vorbereitung, mindestens 2 Monate meistens Dreharbeiten und dann eben noch die Nachbearbeitung, wo man auch nochmal locker ein halbes Jahr einplanen kann. Also es sind schon recht lange Gänge und hat natürlich auch mit dem großen Aufwand zu tun, den man da so betreibt und dem vielen Geld. Und
ja, Wahnsinn.
Horror. Ja. Das ist manchmal auch nicht schön. Ich habe manchmal auch gerade deswegen ganz kleine Filme gemacht, wo wir es dann ganz anders gemacht haben, einfach um dem auch aus dem Weg zu gehen.
Und das sind dann auch die, wo man von außen denkt, Wolke 9 oder so, ne? Das sind dann auch die.
Halbe Treppe, halt auf freier Strecke, die sind so Freestyle, bisschen Freestyle, muss man auch sagen. Ne?
Und das sind trotzdem dann aber 2 bis 3 Jahre.
Naja, nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also Wolke 9 zum Beispiel hat von der Idee bis zur Fertigstellung ungefähr 1 Jahr gedauert. Aber der Film ist so einem Impuls gefolgt. Ich habe einfach einen sehr schlechten spanischen Film gesehen im Kino. Ja, nicht nur berufswegen, sondern auch so immer noch gerne ins Kino. Mhm. Und habe einen sehr schlechten Film gesehen, der so eine Liebesgeschichte zwischen älteren Menschen war. Ja, das war wieder so der Klassiker. Sepiafarben, Klaviermusik, man hält Händchen. Mhm. Und ich habe gekotzt und dachte, oh, das ist ja so furchtbar. Und der Film war aber sehr erfolgreich. Und da habe ich am nächsten Tag zufälligerweise meinen Freund und Produzenten Peter Rommel getroffen, um ein Bier zu trinken. Und habe halt so am Kneipentisch abgelästert, was das für ein Scheiß war und so. Und dann sagte Peter so, lass uns doch mal was Vernünftiges zu dem Thema machen und gedacht, oh ja, stimmt eigentlich. Und dann kurze Recherche, schnell besetzt, mit wenig Geld finanziert und sozusagen ungefähr 1 Jahr später war der Film fertig. Also das ist dann schon sehr schnell.
Ja. Was heißt wenig Geld, darf man das sagen?
Wenig Geld, in dem Fall war es so, weiß ich nicht mehr ganz genau, so ungefähr 1 Million Euro. Ist für einen Film, leider ist das extrem viel Geld. Ich weiß, ich kann mir das privat kann mir privat solche Summen immer auch gar nicht vorstellen, aber für einen Film ist das tatsächlich wenig. Mhm. Also nur mal so im Vergleich, so ein normaler Fernsehtatort kostet im Schnitt mindestens 1,2 Millionen Euro, meistens 1,5. Manche sind auch noch teurer. Und für einen Kinofilm darunter zu liegen, ist schon ganz schön amtlich, weil im Kinobereich hat man ja eine sehr viel aufwendigere Fertigstellung mit einer längeren Tonmischung, also komplexeren technischen Abläufen, weil im Kino natürlich die Ansprüche der Zuschauer zu Recht andere sind als beim Fernsehen. Ja.
Wolke 9 ist, glaube ich, vielleicht mein Lieblingsfilm von dir. Weiß es noch, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, aber ich finde ihn so schön.
Er ist recht radikal.
Ja, sehr traurig.
Sehr traurig. Ich wurde da besonders wegen des Schlusses des Films sehr heftig angefeindet. Ich frage mich bis heute, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Also
es ist, ich möchte natürlich das Ende nicht verraten, aber es ist harsch. Wahrscheinlich ist es auch sehr real. Ich fand das ganz toll. Es ist schwer, darüber zu reden, ohne es zu verraten. Aber
ja, man kann ja so in für die Hörer vielleicht zumindest sagen, worum es geht. Das ist halt eine Liebesgeschichte zwischen älteren Menschen. Die Frau ist Ende 60, ihr Ehemann ist 70 und der Geliebte ist 76, geht auf die 80. Ja. Und Eine seit vielen Jahren verheiratete Frau verliebt sich in einen noch älteren Mann und entscheidet sich dann, ihren Ehemann zu verlassen, obwohl sie ihn immer noch liebt. Also die klassische Tragödie eigentlich. Und sie kommt aus dem Dilemma nicht wirklich raus und es endet halt auch tragisch. Und ich wollte eigentlich immer erzählen, also ich dachte zumindest immer, dass man erzählen kann, man kann sich mit 70 oder auch mit 80, egal in welchem Alter, glaube ich, immer noch genauso leidenschaftlich und mit Herzrasen verlieben wie mit
12.
Naja. Oder 20 oder 30, ja. Und dann mit 12 auch schon, ja. Und das kann schon alles ganz genauso sein. Und diese Gefühle hören auch nie auf, glaube ich. Aber die Konsequenzen, wenn man jemanden verlässt in diesem Alter, die sind unter Umständen anderer Natur. Weil mit 70 verlassen zu werden, ist schon was anderes, als wenn einem das mit 30 passiert. Die Möglichkeiten, dann nochmal jemand Neues zu finden, sind vielleicht dann doch ein bisschen eingeschränkter. Ja, deswegen wollten wir das nicht auslassen in dem Film und haben uns deswegen für ein recht radikales Ende entschieden. Und mir wurde dann aber immer vorgeworfen, wir wollen ja die Hauptfigur, die sich gerade so emanzipiert hat, in ihrer Liebessehnsucht bestrafen. Wo ich dann aber dachte, was für ein Quatsch.
Ja,
so haben es halt dann doch einige Leute gesehen. Und da das nicht ganz wenige Leute waren, sondern mir das in den Publikumsgesprächen echt um die Ohren geflogen ist, habe ich dann später mal so gedacht, na, vielleicht hätte man es auch noch irgendwie anders erzählen können. Die lustigsten Reaktionen auf den Film hatte ich übrigens bei einer Vorführung in Neapel. Die Italienerin, ne? War der Film zu Ende und dann sagten die, sagen Sie mal, warum sagt denn die das ihrem Ehemann, dass die einen anderen hat? Ist die bescheuert? Also, das macht man doch nicht. Die soll einfach ihren Spaß haben. Und weil das war so lustig. Da merkt man so wie...
Wie die Tochter eigentlich.
Ja, wie auch, die Tochter, ne? die sagt das ja auch. Ja, die sagt das auch.
Warum hast du ihm das gesagt?
Und ich finde das eigentlich ziemlich...
Schön finde ich, dass die Tochter lustig sagt, Mama, wir hatten das doch so ausgemacht, dass du ihm das nicht sagst.
Warum erzählst du denn das? Also, aber es ist, das Problem ist halt immer, es ist ja nie einfach, jemanden zu verlassen und sich zu trennen. Aber es wäre in dem Fall natürlich einfacher, wenn sie ihren Ehemann nicht mehr lieben würde oder wenn sich das auseinandergelebt hätte. Aber das hat's ja nicht, sondern die beiden sind ein super Paar.
Genau. So,
das macht die Hürde natürlich nochmal deutlich größer. Das
macht sehr traurig auch, ne? Also
ja. Und gerade weil sie ihn liebt, muss sie ihm auch die Wahrheit sagen.
Ja, und ich finde das so schön bei allen deinen Filmen tatsächlich. Und ich glaube, da fühle ich mich dann auch verwandt, weil ich das Gefühl habe, dass du auch verliebt bist in Realität. Also, dass du auch einfach echtes Leben zeigen willst, in dem, wie es eben schmutzig und unaufgeräumt ist und dann manchmal richtige Schritte trotzdem bestraft werden und so. Ne? Also so dieses Unaufgeräumte daran, das finde ich wahnsinnig schön. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich das, als ich ganz jung war, ertragen hätte. Also ich erinnere das von, als ich Anfang 20 war, dass man so ein bisschen denkt, also ich hatte so eine Weisheitsliebe schon, aber ich dachte immer, irgendwann wird alles immer besser. Man wird immer weiser, man wird immer klüger und so, ne?
Das wäre schön, ja.
Und dann will man das eigentlich nicht wissen, dass es sozusagen eine Weisheitsstufe dahinter gibt, wo man schon wieder akzeptiert hat, dass das nicht so ist und dass das Leben sich eigentlich nie aufräumt, sondern dass das so bleibt. Und das finde ich immer in aller Kunst wahnsinnig schön zu sehen, wenn man das erträgt, dass Sachen einfach auch so unversöhnlich stehen bleiben und trotzdem in allem immer irgendwie, also du hast ja einen wahnsinnig empathischen Blick auch, ne? Es ist immer unheimlich mitfühlend.
Ich mag Menschen.
Ja, merkt man, genau. Du magst Menschen und es bleibt aber halt messy.
So, ja, ne? Ja, nein, man kann das Leben nicht aufräumen, auch wenn man es noch so gerne möchte, glaube ich. Also es gibt häufig leider sehr wenig Klarheiten. In amerikanischer Filmdramaturgie gibt es eigentlich immer Klarheiten. Meistens in den überwiegenden Filmen ist es halt irgendwie sehr aufgeräumt. Und da gibt es den Guten und den Bösen. Und da kann man im Prinzip nach 10 Filmminuten eigentlich auch immer schon sagen, wie es enden wird. Und man kennt auch schon die dramaturgischen Abläufe. Gibt natürlich auch da auch andere Beispiele. Und ich bevorzuge lieber etwas unebenere Wege.
Ja, und was ich ungewöhnlich finde, also ich habe jetzt gerade nochmal zum Beispiel Whisky und Wodka geguckt. Und ich habe das Gefühl, dass du was kannst, was viele Leute nicht können. Und zwar kannst du sozusagen in deiner Empathie auch springen. Also du kannst die Perspektive wechseln innerhalb eines Films. Also man denkt bei Whisky und Wodka ein bisschen 60% der Zeit, also man hat Sympathien für den Protagonisten, der ein alternder Star-Schauspieler ist und irgendwie einen Drehtag versemmelt, weil er besoffen ist. Und dann geht der Rest des Films eigentlich darum, dass er
nicht unbedingt ersetzt wird, aber das ersetzt werden wird sozusagen einprogrammiert. Also sie drehen dann alle Szenen doppelt.
Kommt ein zweiter Schauspieler.
Genau.
Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation, die aber auf einem realen Beispiel tatsächlich beruht. Das finde ich schon ganz schön harsch. Also das hat bei der DEFA tatsächlich stattgefunden, um einen etwas dem Alkohol verfallenen Schauspieler zu disziplinieren, hat man quasi einen weiteren Kollegen ihm an die Seite gestellt, der und alle Szenen wurden doppelt gedreht. Und unter diesem Druck sollte er dann quasi aufhören zu trinken, was er tatsächlich auch getan hat. Er hat sich dann tatsächlich auch ein bisschen zusammengerissen und nach 2 Wochen haben sie dieses Experiment eingestellt.
Ach so, ja.
Und haben mit ihm dann weitergedreht. Ja, also dann weiter ohne Netz und doppelten Boden. Aber das ist schon eine sehr heftige Konstruktion. Ne? Und Wolfgang Kohlhase, der das Drehbuch da geschrieben hat, hat daraus ein, ich würde fast sagen, ja, eine Komödie ist es eigentlich nicht. Ich finde das eher einen ziemlich schwarzen Film, ehrlich gesagt. Ich finde den auch ganz schön böse, so in der Konsequenz. Also, weil es ja auch davon handelt, jeder ist ersetzbar und du wirst einfach auch vor die Tür gesetzt, wenn du nicht funktionierst. Also, das ist schon harsch, finde ich.
Da fand ich das eben so schön, dass du 60% des Films ist man so ein bisschen auf dieser komödiantischen Seite und hat diesen Blickwinkel, ne, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt harsch und es hat sowas Woody Allen-mäßiges vom Blick her so ein bisschen, so ist das Filmbusiness und es macht Spaß zuzugucken und es ist sehr böse und so. Und dann gibt es so einen Moment, wo dieser Schauspieler eine Rede hält auf einer Party, die fast die Abschlussparty ist oder
die,
so.
Das berühmte Bergfest.
Das Bergfest.
Wenn der Film zur Hälfte gedreht ist, macht man ein Bergfest. Also, und dann
haben wir auch. Auf Tour.
Auch?
Ja, haben wir auch. Wir feiern auch Bergfest.
Und bei Plattenaufnahmen gibt es das auch?
Haben wir jetzt noch nie gemacht, aber so im Tourbus bei einer langen Tour schon. Und da finde ich das eben so toll in dieser Szene. Da dreht sich das plötzlich, weil man hat eh schon Mitgefühl auch mit diesem Schauspieler, aber es ist eher komödiantisch. Und dann hält er diese Rede und wird ganz ernst. Und den Moment, den finde ich total schön, wo er sagt, ihr habt mich total bloßgestellt, ihr habt mich nicht respektiert, ihr habt mich wahnsinnig schlecht behandelt. Mhm. Und da hatte ich so das Gefühl, das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen, dass jemand eben so empathisch wechseln kann, die Blickrichtung. Und man dann als Zuschauer plötzlich auch die Blickrichtung wechselt und denkt, ja, stimmt. Und dann sagt der was, das fand ich irgendwie total erhellend, über wie Film funktioniert. Der sagt, ich habe euch einen Tag gekostet. Ich habe euch einen Tag Dreharbeiten gekostet. Vielleicht wäre es nie mehr geworden als dieser eine Tag. Ich habe 50% meines Lebens an den Film verschenkt. Ich habe 50% meines Lebens gewartet, bin rausgekürzt worden, ne, habe irgendwelche Sachen gedreht, die überhaupt nicht, das ist ja so,
ja,
ne, für Schauspieler. So. Und das fand ich irgendwie einen unheimlich schönen Moment, wo ich dachte, ja, das muss dann toll sein, mit dir zu arbeiten, weil du das alles mitfühlen kannst, wie das auch in allen anderen Gewerken sich anfühlt, so einen Film zu machen.
Es gibt ja so ein Filmspiel, das macht man nicht so oft, aber manchmal aus Spaß, so dass man eine große Lostrommel macht und da schreibt man die ganzen Filmberufe auf den Zettel und dann zieht jeder und dann muss jeder das mal für eine Stunde machen, was die anderen machen. Und das schärft sozusagen dann durchaus das Verständnis für die anderen Berufe am Set, ja, weil wenn man dann plötzlich die Maske machen muss und völlig unfähig ist oder jemand anders muss mal spielen, der sonst hinter der Kamera ist oder so, das sind natürlich dann, das macht man natürlich nur aus Quatsch, aber es ist ganz hilfreich, glaube ich, weil es sind ja sehr viele wirklich sehr unterschiedliche Bereiche, für die man Verständnis mitbringen muss, weil es geht einfach nicht ohne diese Truppe von Leuten. Film ist auf jeden Fall die Arbeit von vielen, vielen Menschen. Und Wolfgang Kohlhase, der Whisky mit Wodka geschrieben hat, der hat mal den schönen Satz gesagt, wenn es im Film aussieht wie das richtige Leben, dann hat mehr als ein Mensch mehr als einen guten Tag haben müssen. Und das stimmt. Deswegen kann ich auch immer nicht leiden. Bei vielen Filmen steht dann immer so da, ein Film von, und dann kommt der Name des Regisseurs in dicken Lettern. Das steht bei mir halt nie, weil ich diese Formulierung nicht mag. Also ich finde das falsch. Der Film ist immer von einer Gruppe von Leuten und einer hat halt Regie geführt, klar. Aber ohne den Kameramann, ohne den Tonmeister, ohne den Schnittmeister geht's halt nicht. Also man kann natürlich versuchen, alles alleine zu machen, aber ich glaube, das wird dann auch ärmer.
Ja.
Na, es ist auch ärmer. Ich finde ja auch die Fantasie von anderen Menschen sehr anregend und lass mich gerne inspirieren.
Kannst du das ungefähr benennen? Also weil du arbeitest ja auch mit ganz vielen Leuten immer wieder. Ne? Also hast ja offensichtlich so deine Leute. Und ich bin auch so, ne? Ich bin auch sehr treu. Also ich habe einfach über die Jahre immer die gleichen Leute. Wie viel von dem Ton von einem Film, dem Tonfall, ist dann wer? Oder entwickelt man dann auch zu zweit, also du mit dem Wolfgang Kohlhase zum Beispiel, so einen Blick, der sich dann irgendwann automatisch anfängt, überall zu spiegeln? Wie viel kommt wer da vor? Wie viel Kompromiss ist da auch?
Das lässt sich schwer benennen und numerisch ja schon gar nicht, weil ja auch sehr viel Emotionales dabei ist und viele Dinge, die dann passieren, manchmal sogar die schönsten, überhaupt nicht rational sind. Ich sag mal so, je mehr man auf der Suche ist, desto weniger findet man. Das ja. ist leider so. Und die schönsten Dinge entstehen tatsächlich fast aus Versehen. Oder man fragt sich hinterher, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Ach du Lieber, ist aber echt schön geworden. So, aber niemand hatte vorher auch nur ansatzweise den Gedanken. Und durch diese Energien, die aufeinander prallen, die ja beim Film auch noch mit anderen Aspekten zu tun haben, zum Beispiel mit Wetter, Tageszeiten, irgendwelchen Störeinflüssen von außen, da entstehen Umstände, die eine Kreativität hervorbringen können oder sie blockieren können. Das weiß man immer erst hinterher. Und manchmal entstehen so dann die Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt fliegt ein Engel durch den Raum. Und manchmal läuft es einfach auch so gar nicht. Also warum, weiß man nicht so. Aber ich finde das interessant, weil ich manchmal so bei unserer Arbeit, bei dir wird es wahrscheinlich ganz ähnlich sein in der Musik, dass man irgendwie manchmal das Gefühl hat, man hat gar nicht selber die Kontrolle über diese Dinge. So, das passiert irgendwie mit einem, über einen hinweg. So, und natürlich gibt es beim Film enorm viele Abhängigkeiten, aber es gibt trotzdem, insbesondere natürlich bei Dreharbeiten, weil da sind die meisten energetischen Dinge, weil so viele Menschen aufeinandertreffen unter Druck, da entstehen manchmal wirklich absonderliche Zufälle oder Schönheiten, wo man einfach nur staunt, was da plötzlich entstanden ist und hat sich morgens nicht ausgemalt, was abends da ist. Ja.
Aber schon auch, weil du bewusst mit viel Impro arbeitest, ne? Also es ist ja wahrscheinlich nicht auf jedem Filmset so, dass dafür so viel Platz ist.
Ja, es hängt jetzt nicht nur davon ab, die Lücken zu lassen, sondern auch den Moment zu ergreifen. Und auch bei Filmen, die mit einem Drehbuch entstehen, gibt es auch Unvorhersehbarkeiten und ein besonders schönes Licht plötzlich oder ein Schauspieler macht ein ungewohntes und ungewöhnliches Angebot. Es hängt ja auch sehr davon ab, wie ich die Bedingungen an einem Drehort organisiere. Ich kann natürlich die Abläufe in meiner Arbeit jetzt, das ist ja mein Hauptjob eigentlich, das Nest zu bereiten für alle, so klimatisch von den Abläufen her, dass sich alle wohlfühlen. Guck mal, jeder kommt an so ein Set und hat Angst. Ich auch. Jeder kommt da mit Ängsten hin. Da ist ein unglaublicher Druck drauf. Ich hatte schon Drehorte, da waren 400 Leute. Das ist wie eine kleine Stadt dann schon. Ne? Und jeder hat da Versagensängste und bringt die mit rein. Und
einen wahnsinnigen Druck, weil ja jeder weiß, dass auch diese ganze Kohle irgendwie an ihm hängt. Also wenn ich dann denke, ich habe teilweise zu viel Druck in meinem Beruf. Also man muss ja schon zum Beispiel als Schauspieler, aber auch in deinem Job, man muss wahnsinnig sensibel sein, ne? Man muss ein Künstler sein, man muss empfänglich sein, man muss sich aufmachen können. Man muss aber auf der anderen Seite irgendwie ein unheimlich dickes Fell haben, weil man diesen Druck aushalten muss. Das finde ich eine sehr spezielle Konfiguration, Persönlichkeitsstruktur, die man da mitbringen muss, dass man das aushält, dass man denkt, wenn ich jetzt nicht irgendwie, also im weitesten Sinne funktioniere, dann gehen hier Millionen den Bach runter, Arbeitsplätze verloren.
Ja, kann man schon so sagen. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist dann eigentlich, so empfinde ich das häufig, ich muss eigentlich von den anderen die Last von den Schultern nehmen, so, und sie ein bisschen davon befreien, also ein Klima herstellen, wo die das auch vergessen können, indem ich sie nicht dauernd daran erinnere, dass jetzt gerade die wichtigste Szene gedreht wird, sondern eigentlich das eher, also ich unterspiele ist häufig so mit Humor oder mit Leichtigkeit oder indem man manchmal geradezu Fehler produziert, damit gelacht werden kann an einem Set und lässt man es kurz weiterlaufen, hat Spaß mit allen und schon wird ein bisschen befreiter weitergearbeitet. Und ich glaube, wenn man so ein Gefühl von Freiheit hat, auch wenn der Set noch so groß ist, entstehen auch überraschende Dinge. Ich kann natürlich sagen, pass auf, lieber Schauspieler, hier liegt eine Schiene und da steht die Lampe und jetzt richtest du dich mal gefälligst in deinem Spiel nach den technischen Gegebenheiten und eng ihn sozusagen von vornherein ein. Ich kann es natürlich aber auch genau andersrum machen, indem ich sage, nee, der Schauspieler hat hier die Priorität und alle technischen Abläufe haben sich nach ihm zu richten. So, und das mache ich seit vielen Jahren mittlerweile so, dass für mich die Schauspieler im Zentrum der Arbeit stehen und sich die technischen Abläufe nach den Schauspielern zu richten haben. So, dass man versucht, die einengenden Dinge durch Filmtechnik so gering wie möglich zu halten. Und das wissen meine Mitarbeiter auch alle. Und die Schauspieler haben Freude dran. Ich drehe aber auch manchmal heimlich eine Probe mit. So, also, ja, gut. Ich habe halt ein sehr eingespieltes Team. Das ist dann für die Schauspieler manchmal sehr überraschend. Und dann sagen die häufig, ich habe doch noch gar nicht gespielt. Und dann sage ich, ja eben.
Ja, also, super.
Und das ist doch gerade der Reiz. So. Und das sind so Sachen, wo man auch manchmal auch bei stressigen Bedingungen trotzdem einen Tonfall produzieren kann, der normal ist und nicht durch Leistungsdruck entsteht. So, ich finde in der Kunst, der ganze Leistungsdruck und der Erfolgsdruck ist absolut tödlich und man muss versuchen, das wegzuschieben. Ja, weil wenn man zu viel Angst hat vor dem Scheitern, dann geht man auch kein Risiko ein. Wenn man kein Risiko eingeht, ist man von vornherein schon gescheitert.
Ja, genau.
Und das ist genau das Dilemma und das ist in der Musik wahrscheinlich genau dasselbe, wo es ja auch Produzentendruck gibt und Erfolgsdruck, klar, wenn du eine neue Scheibe machst. Ne?
Ja, ich hatte ja mal das schöne Erlebnis irgendwann, ich glaube zu unserer dritten Heldenplatte, wo jemand, und zwar jemand, den ich sehr geschätzt habe, aber der war da auch betrunken, also gibt quasi mildernde Umstände, zu mir gesagt hat, was hast du denn da jetzt auf der neuen Platte irgendwie für Themen? Das checkt doch keiner. Das ist alles viel zu metaphysisch und du musst wieder hier sowas wie nur ein Wort. Das verstehen die Leute. Und ich dachte, er macht Witze, weil ich das von demjenigen in dem Moment nicht erwartet hätte. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, naja, aber jetzt gerade möchte ich eben über die Auflösung von Identitäten schreiben und über was man alles nicht ist und über Freiheit und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber das kannst du jetzt nicht mehr machen, da hängen Arbeitsplätze von ab.
Ja.
Was ehrlich gesagt für mich so ein bisschen der Anfang vom Ende war. Also ich erzähle das jetzt so lustig, ne? Aber es war ein Moment, wo bei mir sich ein Hebel umgeschaltet hat, wo ich dachte, nee, aber das kann ich nicht, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und das ganz sicher einen der quasi Grundsteine dafür gesetzt hat, dass ich das dann auch irgendwann nicht mehr gemacht habe. Ne?
Ich glaube aber, dass das ein Denkfehler ist. Das mag schon sein, dass da Arbeitsplätze dranhängen. Das stimmt sicherlich auch so. Also, aber in dem Moment, wenn du anfängst, dich zu verbiegen, gehen die Arbeitsplätze erst recht verloren. Weißt du? Also der Denkfehler da liegt darin, glaube ich, zu unterstellen, dass du durch deine Individualität und vielleicht auch das Emotionale, was in den Texten steckt und in den Liedern, dass du damit sozusagen dich vom Publikum entfernst. Das weiß aber zum Glück ja niemand. Also, und erfahrungsgemäß ist es ja meistens so, dass die individuellsten, manchmal auch seltsamsten Sachen plötzlich durch die Decke gehen können. Ich halte das eben halt für einen großen Denkfehler, zu glauben, es gibt einen gewissen Konformitätsdruck und wenn man jetzt den einen Hit so gemacht hat, muss der nächste auch so werden. Das ist totaler Quatsch, glaube ich. Da gibt es auch in der Kunstgeschichte viele, viele Beispiele, wo das eben genau andersrum war. Also,
ja, man ist ja auch immer zu spät dran, ne? Also richtig. Wenn man anfängt, irgendwas zu kopieren und sei es man selber, so, ne? Dann ist man ja auf jeden Fall immer, dadurch, dass das auch bei uns schon diese längeren Zyklen hat, sind ja auch ein, zwei Jahre, ist man ja per Definition zu spät dran. Das heißt, selbst wenn man sich darauf ausrichten wollen würde, dass man einen größtmöglichen Erfolg haben wollen würde, was bei mir nicht mehr unbedingt so ist, selbst dann müsste man eigentlich hoffen, dass man sozusagen zufällig wieder eine Goldmine trifft.
Ja.
Mit dem nächsten komischen Zufall, von dem man es nicht gedacht hat.
Das weiß man halt wirklich nicht, finde ich. Und das ist auch gut so. Also wir haben schon, beim Film ist es ja wahrscheinlich ähnlich oder vielleicht sogar noch schlimmer als in der Musikindustrie, was mir alles schon Leute erzählt haben, was erfolgreich sein muss und wie man es machen muss damit. Das ist alles so ein Quatsch. Und dann gibt's ja auch zum Beispiel so, habe ich auch schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Das machen Verleiher sehr gerne so Testvorführungen von Filmen, wo dann so nach statistischen Erwägungen ausgewähltes Publikum in einem Zuschauerraum versammelt wird. Da darf man als Regisseur eigentlich gar nicht hin oder man muss sich ganz hinten verstecken irgendwo. Man darf auch nicht gesehen werden und auch sowieso nichts sagen. Und dann wird irgendein Rohschnitt gezeigt. Die Zuschauer werden mit einer Infrarotkamera auch gefilmt von vorne. Dann gibt's Fragebögen, dann werden sie mündlich nochmal befragt. Und dann gibt's statistische Auswertungen, so, ne? Also, und sehr witzigerweise, ich hatte bisher drei Verleiher, die das gemacht haben, bei drei verschiedenen Filmen. Und der Film, der bei diesen Befragungen durchgefallen ist und am schlechtesten abgeschnitten hat, der war der erfolgreichste.
Ja, welcher war das?
Es war Sommer vorm Balkon. Und der kam überhaupt nicht an in der diesbezüglichen Testvorführung.
Wie fürchterlich hast du dir das dann zu Herzen genommen in dem Moment?
Nein, ich fand das sowieso Blödsinn, die Testvorführung. Ich habe das überhaupt nicht zu Herzen genommen. Leider hat sich's der Verleiher zu Herzen genommen und hat den Film dann mit einer geringeren Kopienzahl gestartet, weil er nicht an den Erfolg geglaubt hat.
Und das hat ihm geschadet.
Das hat dann letztendlich geschadet, weil der Film, das war damals noch eine Zeit, wo man mit Filmkopien in die Kinos gegangen ist. Und der Film ist am ersten Wochenende in dem Fall wirklich durch die Decke gegangen. Mhm. Und wir hatten gar nicht genug Kopien, sodass die Leute nicht in die Kinos gehen konnten. Die hatten Voranmeldungen dann und so. Teilweise waren wirklich Schlangen vor den Kinos. Und wären wir mit, keine Ahnung, 50 Kopien mehr rausgegangen, hätte der Film wahrscheinlich, ja, kann man schon so sagen, 100.000 Besucher mehr gehabt. So. Das ist dann schon schade, weil man einfach nicht dem eigenen Instinkt vertraut, sondern irgendwie meint, mit Berechnung oder Statistik irgendwie ahnen zu können, wie was geht oder so. Ich habe da echt große Zweifel. Also wie gesagt, wenn bei den anderen Beispielen, wo wir das gemacht haben, war es genau andersrum. Die Filme haben super abgeschnitten und haben dann halt nicht funktioniert. So, ne? Wo alle sich beruhigt zurückgelehnt haben und ich dachte, naja, ich weiß auch nicht so richtig, mal sehen. Also, und
aber hat dein Bauchgefühl sich jeweils bewährt?
Eigentlich ganz gut, ja. Also wobei ich habe auch schon Sachen erlebt, wo das dann gar nicht funktioniert hat, wo ich dann enttäuscht war. Zum Beispiel jetzt bei Gundermann, muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mit einem Erfolg gerechnet.
Weil du es so speziell fandest, oder?
Ja, weil wir haben 12 Jahre um diesen Film gekämpft und in diesen 12 Jahren haben Leila Stieler, die Drehbuchautorin, und ich fast nur mit Leuten zu tun gehabt, die uns eigentlich immer wieder gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Also wenn es dir halt oft genug gesagt wird, dann glaubst du es halt irgendwann so.
Ja, eine Idee wird ja auch, also ich finde es schwer, das habe ich dann auch gedacht, als ich gesehen habe, die Idee Gundermann ist bei dir eben 12 Jahre alt. Ich finde schon, dass Ideen auch alt werden,
ja,
und dass man zumindest sich dann richtig Mühe geben muss, sozusagen die Liebe am Laufen zu halten.
Absolut.
So, ne? Also es ist einfach, in der Kunst muss man ja oft eine Idee dann reiten, wenn sie kommt, oder zumindest ist es dann am einfachsten. Mhm. Ne? Also der Energieaufwand ist dann am geringsten, wenn man eigentlich die Idee dann, wenn sie einschlägt,
dem Impuls folgt,
nach Hause reiten kann.
Ja.
Bei einem Song genauso. Mhm. Ne? Also man kann an einem Tag einen ganz tollen Song schreiben, mhm, aber nur, wenn man es an dem gleichen Tag macht.
Mhm.
Ne? Und nicht, wenn du den mit nach Hause nimmst und denkst, jemand müsste mal einen Song überschreiben, mhm, und das dann 3 Monate mhm später wieder versuchst, dann kannst du dann nochmal 3 Monate dran sitzen. Bis der, ne?
Hast
also
du
man
mal schon mal versucht, eigentlich einen Song am selben Tag zu schreiben und auch aufzunehmen und fertigzustellen?
Nee, habe ich nicht.
Das wäre eine interessante Methode.
Ja, hat Joni Mitchell gemacht, mhm, bei ihren späteren Platten, dass sie sozusagen, da habe ich gerade die Biografie gelesen, die ganz toll ist, und da sagt sie, dass sie jetzt inzwischen dann immer versucht, eigentlich Song, also noch nicht mal alle Songs, was mich auch unheimlich stört. Also man schreibt, mhm, bei uns ja dann oft ein Jahr lang Songs. Dann geht man so ins Studio, macht all die Songs. Dann dauert's noch mal ganz lang, bis die rauskommen. Also wir haben eigentlich ja auch solche Zyklen.
Mhm.
Und die finde ich auch überhaupt nicht zuträglich. Ne,
weil das ja heutzutage eigentlich, könnte man ja sagen, du bist quasi permanent auf Tour oder wenn du Lust hast, spielst du ein Konzert halt so.
Genau.
Und dann nimmst du zwischendurch mal einen Song auf, wenn der da ist, und bringst ihn sofort raus. Man müsste ja gar nicht sozusagen in Alben mehr veröffentlichen. Man könnte ja auch einzelne Songs rausholen, wenn man denkt, ach, der ist jetzt fertig, mir ist gerade mal so. Dann könntest du eigentlich doch heute aufnehmen und morgen
rausbringen.
Ja.
Das ist auch, also ich habe da ganz dolle Fantasien mit. Man muss dafür natürlich das Album loslassen.
Hm. Richtig.
Und ne, ich war immer so ein Album-Fan und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass das bei mir anfängt zu überwiegen,
mhm,
dass ich denke, so das leichte Schwert,
mhm,
was man dann führen, mhm, kann, das trumpft für mich einfach alles.
Mhm.
Und ich hatte da aber so lustige Gespräche zu, weil, also im Prinzip ist die Technik soweit,
mhm,
ne? Und das Internet ist auch soweit, du kannst es so machen.
Mhm.
Wer aber noch nicht ganz so weit ist, ist die Presse,
mhm,
oder Medien. Weil die Formate oder also viele,
mhm,
Medien diese Formate noch nicht verstehen oder dafür einfach keinen Platz haben. Das heißt, ich habe mit der gleichen Person, die sich sehr gut auskennt, ein Gespräch gehabt, wo der gesagt hat, ach, vergiss Alben,
mhm,
so einer meiner Berater, vergiss, mhm, Alben, brauchst du nicht mehr machen, kannst du einfach so machen, wie du willst, nämlich Song schreiben, mhm, Song aufnehmen, Song rausbringen. Dann 3 Monate später,
mhm,
habe ich mit der gleichen Person geredet. Und es ging ums Touren.
Mhm.
Und dann meinte die gleiche Person, ja, nee, aber dafür, also wenn du jetzt auf Tour gehen willst,
brauchst du ein Album
und einen Tonträger.
Mhm.
Und zwar einen, den Leute verstehen. Und schon, mhm, eine EP, auf der zum Beispiel nur 5 Songs, mhm, drauf wären, reicht nicht.
Mhm.
Also da wird es dann wieder ganz stark formatiert, dass du in bestimmte Kanäle,
mhm,
nur reinkommst, wenn du was Verständliches anzubieten, mhm, hast, nämlich ein Album. Das heißt, bei uns wedelt unheimlich oft der Schwanz mit dem Hund. So, ne? Dass so, weil du touren musst, musst du eine Platte machen.
Ja, aber man könnte es aber doch auch genauso andersrum denken. Stell dir doch mal vor, es gibt einfach Leute, die gerne deine Lieder hören und von denen gibt es eine ganze Menge. So, und du gehst auf Tour ohne Album und die kommen zu dir, weil sie dich hören wollen, vielleicht länger nicht gehört haben und auf der Tour spielst du ganz selbstverständlich auch neue Lieder.
Ja.
Und die bringst du sukzessive eben raus. So, und dann hat man das Lied im Konzert gehört und sagt, Mensch, das hätte ich aber gerne. Und dann am nächsten Tag guckst du und findest das Lied und freust dich daran. So, ne? Also jetzt ist es ja immer so, dass man mit einer Tour quasi das Album nochmal promotet, beziehungsweise mit dem Album die Tour sozusagen. Man könnte es doch aber auch ganz genau andersrum machen, dass man über die Tour die Lieder entdeckt und nicht sozusagen die Lieder schon kennt und jetzt nur nochmal live hören will. So, ne? Also,
das wollte ich immer schon so machen, auch bei Wir sind Helden habe ich immer dafür gelobbyt, dass wir sozusagen neue Songs spielen. Und damals gab es ja noch diese Hysterie mit einer erfolgreichen Band, darf niemand merken, was die Neues gemacht haben, weil dann landet es im Internet. Der Zug ist jetzt eh abgefahren. Aber also ich arbeite daran und ich möchte das total gerne so machen. Und ich glaube, ich stelle mir auch gerade so eine Art System auf, wo das dann funktionieren könnte. Aber wo man sich nicht verschätzen darf, ist das auch, wenn jetzt du sagst, da sind viele Leute, die da drauf warten und die da Lust drauf haben und so, die müssen das trotzdem noch merken, dass du da bist.
Naja, das
und
heißt,
das ist
die Tour heißt dann, Judith spielt neue und alte Lieder. Ja. So, und dann kann man sich mal überraschen lassen, so, weißt du? Und das ist letztendlich auch genau das, was man bei einem Konzert im Übrigen sich erwünscht. Neue und alte Lieder.
Genau, aber wenn keiner darüber schreibt, dass du da bist in der Stadt, so, ne, wenn das jetzt Detmold ist oder so und du hast keine
neue
Platte.
Die schreiben nicht? Doch, die schreiben, wenn du kommst. Also außerdem gibt es auch in Detmold genug Leute, die in dein Konzert gehen würden, ohne dass da drüber geschrieben wird. Da bin ich mir doch sicher. Also
das wäre sehr schön, Detmold.
Die deine Social-Media-Kanäle oder was auch immer kennen. Und da würde ich mir eigentlich gar nicht so riesige Sorgen drum machen. Aber ich weiß es auch nicht so richtig. Ich bin ja jetzt auch nicht der Marketing-Experte. Mir kommt es nur manchmal so starr vor, dieses System.
Genau das habe ich halt gedacht, als ich jetzt über deine ganzen Filme nachgedacht habe, weil mich das schon so oft so stört, ne? Dieses Starre. Und ich versuche sozusagen mindestens seit wir mit den Helden aufgehört haben, seit 6 Jahren, fast 7 Jahren, versuche ich, mir ein System zu basteln, das leichtfüßiger ist und wo ich schneller reagieren kann und wo ich schneller mein Zeug machen kann und vor allem nicht so zyklisch, weil mich das total stört, ne? Dass du immer diesen riesigen Anschub Also du hast einen riesigen Berg und dann kommt so eruptiv irgendwelche Kunst raus. Dann musst du die wieder 2 Jahre spazieren tragen und nur drüber reden, hast gar keine Zeit, neue Kunst zu machen. Und mein Ideal wäre, mir ein Leben zu basteln, wo das immer vorkommt. Ne? Wo man immer im Schaffen bleibt und auch immer ein bisschen veröffentlicht. Das fände ich das Schönste. So.
Ich habe mal mit Wenzel gesprochen, mit dem wir ja auch gespielt haben im Kesselhaus. Der hat von nämlich vor anderthalb, oder der nimmt ja sowieso dauernd Platten auf irgendwie. Und da hatte er ein Album gemacht, ich glaube auf Kuba.
Das hatte er gemacht, als wir uns getroffen haben.
Und dann gerade. Ist er auf jeden Fall, das fand ich auch ziemlich lustig, der hat mir dann erzählt, er ist mit der Band dahin gefahren, die hatten ein Studio. Und dann ist er jeden Morgen, haben sie irgendwo in irgendeinem Häuschen gewohnt oder so, und er hat sich jeden Morgen aufs Dach gesetzt und hat das Lied geschrieben, was an dem Tag aufgenommen werden sollte. Ja. Das haben die dann an dem Tag aufgenommen. Sicherlich haben sie später noch dran gefummelt, keine Ahnung so. Aber das ist im Prinzip so dieses System, aus dem Moment heraus etwas entstehen zu lassen oder so. Ich würde da natürlich ganz schöne Panikschübe kriegen. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, ein Lied zu schreiben. Ich finde das eine Wahnsinnskunst. Also, und dann auch noch so unter dem Druck, heute muss ja irgendwas aufgenommen werden. Aber vielleicht muss ja manchmal auch.
Aber so, das ist ja im Prinzip, also was Wenzel da macht, ist wie eine Spielregel. Und ich kann auch total gut mit Spielregeln umgehen. Also ich finde eher, dass das Druck rausnimmt. Du musst die ja dann auch nicht alle, na gut, also in seinem Fall jetzt schon, wenn das seine Spielregel ist, aber du müsstest die ja nicht alle benutzen. Aber ich finde das eigentlich für alle Künstler immer eine gute Übung zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag einen Song schreiben. Oder zum Beispiel Denkmal war eine Hausaufgabe von einem Songwriter-Seminar, die ich total doof fand. Ne? Also ich habe die Aufgabe gekriegt, das Thema ist Denkmal. Und ich dachte, Mann, Christoph Stehlin war das, ein ganz toller Liedermacher, der leider verstorben ist, der eine wunderbare, wie so eine Songwriter-Schule gemacht hat. Und der hat so Hausaufgaben vergeben über den Sommer. Und ich dachte, denk mal, ach komm, Christoph, was soll denn das? Und dann geht man einmal damit spazieren, weil man muss. Und dann denkt man, denk mal. Oh, ich finde es immer so fürchterlich, wenn Beziehungen oder wenn der lieber in Denkmal, zack, so, ne?
Naja,
Ich finde sowas total toll. Also ich finde, das bringt eher Leichtigkeit rein, wenn man sich Regeln setzt. Ist ja vielleicht auch zum Beispiel im Film wäre das Dogma.
Ja,
oder so, ne? Wenn man sich so Regeln setzt, wenn man sagt,
Das war sehr lustig, als Dogma kam. Ende der 90er saß ich gerade im Schneideraum mit Nachtgestalten. Und da kam Peter Rommel, der Produzent aus Cannes, zurück und legte mir das Dogma auf den Tisch und sagte, hier, guck mal, lustig. Oder wir haben was ganz Ähnliches gemacht. Das lag damals irgendwie schon in gewisser Weise in der Luft. Und wir hatten auch mit Handkamera relativ wenig Licht, One-Taker und so eine Sachen ausprobiert. Und ich habe aber nie dann einen Dogma-Film drehen wollen, weil ich dachte dann immer, nee, ich mache ja gerade dieses ganze etwas wilde Zeug, so wie Halbe Treppe oder so, weil ich eben keine Dogmen will. So, ich wollte ja gerade irgendwie diese klassischen Regeln der Filmindustrie, wie man das irgendwie handwerklich macht und so, das wollte ich ja gerade alles über Bord schmeißen. Ich dachte, nee, ich will alles dürfen. Zeitraffer, Zeitlupe, Band im Bild, Band außerhalb des Bildes, ganz egal. Also, ja, genau. Ich will ihm. Deswegen haben viele gefragt, warum wir nicht einfach
Dogma machen.
Ja, wir hätten eine Halbe Treppe ja bei Dogma einreichen können. Hätte super gepasst. Wäre der erste und wahrscheinlich einzige deutsche Dogma-Film geworden. Weil mich hat es irgendwie gestört und dachte, nee, schon das Wort Dogma.
Ist ein Dogma.
Das war natürlich auch eine Provokation. Die Jungs in Dänemark waren total besoffen, als sie sich das ausgedacht haben und hatten einen Mörderspaß. So, also, und bei der Gelegenheit sind ja auch wirklich ein paar tolle Filme entstanden.
Ja.
So, das muss man ja echt sagen. Aber ich glaube, auch keiner dieser Filme hat sich wirklich an die Dogma-Spielregeln gehalten.
Nee.
Das ist dann immer so lustig. Ja.
Aber wie navigierst du denn, also ich finde das, weil du ja jetzt auch so eine Faszination hast, offensichtlich für eben leichte Schwerter, mhm, ne? Und Leichtigkeit und Wendigkeit, mhm, und reagieren können. Und ich glaube, da ist man sich mit fast allen Künstlern relativ schnell einig, dass ein ganz wichtiger Aspekt der ist, dass man locker im Knie bleiben, mhm, kann. So, ne? Also, dass man beweglich bleibt, während man was macht und manchmal auch schnell sein kann. Und wie navigierst du das dann immer mit diesem riesigen Apparat im Rücken? Also wie kannst du das überhaupt gestalten? Also wie viel Freiheit ist denn da dann am Ende, wenn sozusagen du auf einer Schiene bist und das läuft?
Also natürlich kann ich nur innerhalb des Drehtages, wenn ich auf der Schiene bin, kann ich nur innerhalb des Drehtages ein bisschen variieren, indem ich die Tonlage eben verändere oder den Schauspielern andere Freiräume eröffne oder so. Aber natürlich muss ich den Plan, der da existiert, erfüllen, sonst wäre ich rausgeschmissen. Ich bin ja auch nur Angestellter als Regisseur. Ja, also ich muss also schon mich innerhalb dieses ökonomischen Rahmens bewegen. Und trotzdem gibt es da, was die Umsetzung betrifft, Spielräume. Ich kann sagen, heute drehen wir das alles nur in einer Einstellung oder so. Oder keine Ahnung, alles Licht aus, nur natürliches Licht. Also so eine Spielräume gibt es dann schon. Ja. Und ansonsten ist die Leichtigkeit natürlich eher, dass man sich frei hält, wenn einem jetzt irgendwie ein wichtiges Thema über den Weg läuft oder man das Gefühl hat, so ähnlich wie du vielleicht, dass du einen bestimmten Song jetzt schreiben möchtest, könnte ich natürlich auch relativ schnell, sage ich mal, so einen Improvisationsfilm auch aus dem Boden stampfen, wenn ich das jetzt unbedingt möchte. So, also trotzdem ist das natürlich nicht so heute ausgedacht, nachmittags gedreht, nächsten Tag veröffentlicht. So geht's natürlich beim Film jetzt nicht. Aber es gibt schon auch diese anderen Projekte, die man schneller machen kann. So, und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so eine Zauberei. Also wenn ich jetzt, ich bin ja auch nun überhaupt kein Technikfetischist. Ich würde doch einfach mit meinem Telefon drehen, wenn es sein muss. Ja, also es wird mich überhaupt nicht stören. So, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, es gibt eine Dringlichkeit und so, dann gehe ich halt los. Den Schnittplatz habe ich hier stehen, dann rufe ich meinen Schnittmeister an, dann nageln wir das zusammen, fertig. Ja, also
das ist witzig, ich habe auf meiner Karte, ich habe hier Karten, Fragen, Dringlichkeit als Thema, weil ich das nämlich total interessant finde. Ich finde immer, dass gute Kunst eine bestimmte Dringlichkeit haben muss, ne? Und wenn du zum Beispiel wenn ich jetzt mit einem jungen Songwriter rede, der mich irgendwelche Sachen fragen will, und ich denke, aber du weißt doch gar nicht, was du schreiben willst. Mhm. Also ich kann nicht mit dir darüber reden, wie du einen guten Song schreibst, wenn du überhaupt keine innere Dringlichkeit hast, was zu sagen. Mhm. Ne? Also es muss jetzt keine Message sein, ne? Aber du musst eine innere Notwendigkeit haben, irgendwas jetzt in dieser Form mitzuteilen, sonst musst du das bleiben lassen.
Richtig.
Oder sonst musst du noch mal 2 Jahre leben.
Mhm.
Also wenn du ein Gegenüber hast, der sagt, ja, ich habe irgendwie gar nicht so was mir jetzt so wichtig wäre.
Ja, dann kann man es lassen.
Dann kann man es wirklich lassen. Und das finde ich eben beim Film machen spannend, wie man das dann austariert, weil du musst ja manchmal dann einen unheimlichen Ideenstau haben. Also du hast diesen Zyklus von 2 Jahren, dann kommt eine dringlichere Idee. Also passiert dir das, dass du denkst, ich verliebe mich aber jetzt hier gerade in diese Idee?
das geht manchmal halt nicht so. Also das, wenn ich jetzt mitten in einem großen Film stecke und hätte das Gefühl, ich möchte jetzt aber einen anderen machen, das funktioniert natürlich nicht. Also bin ich natürlich in diesen Zwängen auch gefangen. Aber ich merke tatsächlich auch, wenn ich unterrichte oder mit jüngeren Filmemachern zu tun habe, dass ich manchmal so den Eindruck habe, sie möchten vor allen Dingen gerne Filmemacher sein und probieren dann so alles Mögliche technisch aus. Und da geht's mir halt auch so, dass ich denke, wenn ich mich über so viele Jahre an ein Projekt binde, ich bin schon recht zögerlich, mich auf einen Film einzulassen, das gebe ich zu, weil das eben viele Lebensjahre betrifft, so. Aber wenn ich es dann tue, dann muss ich wirklich mit ganzem Herzen überzeugt davon sein, dass das jetzt wirklich brennend wichtig ist. Muss nicht für die ganze Gesellschaft sein, aber für mich. Also, weil ich muss damit so viel Lebenszeit verbringen, so. Und, genau. Und das sind eben unter Umständen Jahre, so. Und wenn dieser Impuls nicht kommt, dann fange ich gar nicht erst an, so. Also, es ist wie Verlieben auch. Es muss so ein ganz starker innerer Impuls sein zu dem Projekt hin. Und dann geht's auch los, so. Und dann kann ich das auch mit ganzem Herzen, wenn es sein muss, auch 12 Jahre lang betreiben. Genau. Aber dann muss die Liebe halt auch groß genug sein, so. Und dann gibt's aber auch andere, wo man sich irrt, das habe ich auch. Also ich habe auch schon Projekte angefangen, wo wir nach 4 Jahren gesagt haben,
doch nicht,
das wird nichts. Nee,
und hast du es dann abgebrochen?
Ja, abgebrochen, ja. Also habe ich, ja. Also
mit einem guten Gefühl? Also kann man das dann auch loslassen und sagen, war einfach ein Fehler?
Ja, ist schade, ist dann immer traurig. Wir gehen meistens dann in die Kneipe, aber so ist es. Also ehe man dann noch einen schlechten Film dreht, wenn man merkt, man kriegt das Buch nicht hin, lassen wir es lieber. Also das habe ich schon tatsächlich auch schon mehrfach gemacht. Und ist dann halt so, muss man dann auch einsehen und man kann das auch nicht erzwingen, so, man muss das rauskriegen für sich. Aber das Schwierige ist eben, es gibt manchmal Projekte, die dauern 12 Jahre und man kommt durchaus mal zwischendurch an den Punkt, wo man das Gefühl hat, das wird nie was und dann wird es eben doch noch was und war plötzlich im Nachhinein auch ganz wichtig.
Genau, manchmal muss man wissen, wann man aufhört und manchmal muss man,
wann man weitermacht.
Genau, das ist ganz fein.
Das ist heikel.
Wann man was aufgibt auch, ne? Also ich zum Beispiel bin jetzt auch gerade in einer Situation, wo ich einen unheimlichen Stau von Ideen habe. Also ich habe aus bestimmten Gründen ziemlich viele Sachen, die ich ganz dringlich machen wollte, nicht gemacht. Und jetzt sitze ich da und muss rausfinden, was davon jetzt noch stimmt.
Ne? Und was ist das Wichtigste dann?
Genau, was ist denn davon jetzt aber, und dann auch mit einer bestimmten Trauer einzusehen, dass manche von den Ideen aber vielleicht auch vorbei sind. Mhm. Dass sie ihre Zeit gehabt hätten, ich habe es aber nicht gemacht. Und jetzt sind sie irgendwie alt geworden. Mhm. Ich mache das jetzt wirklich so, dass ich über den Sommer jeder dieser Ideen eine Woche gebe. Aber habe ich jetzt beschlossen, so, ne? Ich geb dem jetzt eine Form, weil das sind 6 oder 7 Ideen. Jede kriegt eine Woche. Und ich gucke, welche mich noch wegtragen und welche sich wie Arbeit anfühlen, so, ne? Und dann werde ich traurig ein paar fallen lassen.
Ach, na, wer weiß. Das heißt ja auch immer in der Kunst gar nichts. Vielleicht kommen sie dann kloppen sie in 2 Jahren plötzlich wieder auf oder so. Weißt du,
das stimmt,
das Gefühl hat, dass, ach, war doch gar nicht so schlecht und so. Oder manchmal bleiben so, es gibt ja auch sowas, also bei mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Texten gibt es das ganz bestimmt, könnte ich mir vorstellen, bei mir gibt es wie so eine Art Resterampe. So, also,
total, absolut.
Also ich habe eine Resterampe, wo ich so, also zum Beispiel Filmtitel. Wolke 9 ist so ein Titel, ich bin John Lennon-Fan und fand immer Nobody Loves You When You're Down and Out einen großartigen Song. Und die zweite Zeile geht halt Nobody Sees You When You're on Cloud 9.
Ja.
So. Und dieses Cloud 9 hat mich irgendwie fasziniert, mal davon abgesehen, dass auch ein Harrison-Album so heißt. Und dieses Cloud 9, Wolke 9, das waberte immer schon als Jugendlicher immer in meinem Kopf rum und dachte, irgendwie ein toller Titel, Wolke 9, gibt's im Deutschen gar nicht so und lagerte da so irgendwie rum und dann haben wir für den Arbeitstitel Sex im Alter-Film sozusagen krampfhaften Titel gesucht manchmal stöbert man dann so in der Resterampe rum, die im Gehirn irgendwo liegt. Und dann fiel mir plötzlich Wolke 9 auf, der in dem Film ja auch gar nicht vorkommt als Titel so und sich auch nicht erklärt. So, ne? Manchmal sind die Titel, die sich nicht erklären, aber die schönsten. Und dann habe ich einfach den Titel aus der Schublade genommen und auf den Film gelegt. So. Und ähnlich war es im Übrigen auch mit Halt auf freier Strecke zum Beispiel. Wenn ich sonst nicht so, ich bin nicht gut mit Titeln, weil die müssen ja irgendwie so ein kleines bisschen um die Ecke kommen, wenn sie gut sind.
Genau, ja.
Und wenn man dann aber richtig über Titel nachdenkt, dann fällt einem immer nur das Naheliegende ein. Also man kann ja ganz schlecht um die Ecke überlegen oder um die Ecke grübeln, das geht irgendwie nicht.
Man kann sich schlechten Titel ausdenken. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, bei Songs ist es zum Beispiel so, du bist immer dann fein raus, wenn du den Refrain als erstes hast. Ne? Also wenn die erste Idee, die du hattest, die stärkste war. Mhm. Das sind die einfachsten Songs zu schreiben.
Ja.
Aber wenn du irgendwie so eine Idee hattest, die vielleicht eine Strophe ist, von der aus hin zu einem richtig starken Refrain zu arbeiten, ist, finde ich, fast unmöglich. So, ne? Und ich würde auch zum Beispiel allen Songwritern immer empfehlen, sternförmig zu schreiben. Also erstmal nicht zu versuchen, von A nach B zu schreiben, ne? Mhm. Vorne anfangen. Mhm. Damit macht man sich's wahnsinnig schwer, mhm. sondern man schreibt alles, guckt dann, was das Stärkste ist. Mhm. Und das Stärkste, die führende Idee, muss mhm. unbedingt der Refrain mhm. sein. Mhm. So, ne? So kann das funktionieren. Und so stelle ich mir das mit dem Titel dann auch vor.
Hast du eher die Musik oder eher den Text?
Zuerst. Mhm. Ich habe tatsächlich meistens die Gesangsmelodie und den Text parallel. Mhm. Und ich habe erst ganz spät gemerkt, dass das so ist, weil es ist tatsächlich so, dass ich denke, ich schreibe nur den Text. Mhm. Und dazu denke ich immer so eine Art Dummy-Melodie oder mhm. denke das in dem Moment. Mhm. Und wenn ich das dann das erste Mal raussinge, dann merke ich, dass das eigentlich die Melodie ist und mhm. ich an der auch nicht mehr groß was ändern okay, kann. So.
Die hast du aber nur im Kopf, die Melodie, oder die setzt du dich wirklich mit der Klampfe hin oder mit der Ukulele oder wie auch immer und spielst das irgendwo auf und versuchst dann drauf zu singen oder so?
Also ich habe fahrlässigerweise das ganz oft nur im Kopf, weil ich irgendwie auch denke, eine starke Melodie, die soll man ja auch nicht wieder vergessen. Mhm. So, ne? Also wenn ich die wieder vergesse, dann stimmt auch irgendwas nicht. Mhm. Aber
also du denkst
ich
die Zeilen auch quasi auch gleich musikalisch beim Schreiben.
Mhm. Und zwar extrem über Groove mhm. auch. Ne? Also mhm. oft ist es so, dass natürlich der Text einen Groove vorgibt mhm. und der Groove in Wirklichkeit auch schon irgendwie eine Melodie. Mhm. Also ich glaube, mhm. das ist bei mir die Reihenfolge.
Ich finde das ja tricky, weil Texte, die so total metrisch sind, ja häufig in der Popmusik gar nicht funktionieren. Die meisten sind ja gar nicht so metrisch, weißt du, sondern da verschieben sich Sachen oder so, wo man denkt, wie kommt einem denn das jetzt ein? Und dann wird es manchmal auf die Musik irgendwie raufgezwungen.
Genau.
Aber es funktioniert trotzdem. Ja, also.
Ich finde, es funktioniert teilweise. Also wir haben bei den Helden ja ganz viel so geschrieben, dass ich sozusagen 30 Musikdemos zu Hause hatte, inklusive meiner eigenen. Mhm. Also ich hatte dann so Tracks rumliegen. Es war auch ein bisschen Resterampe. Mhm. Ne? Und dann hatte ich Textideen.
Du guckst, was drauf passt.
Hab sozusagen absichtlich auch manchmal Sachen nicht zu Ende formuliert. Mhm. Und was ich gerade gesagt habe, du machst es dir viel schwieriger, wenn du Sachen nicht in dem Moment, wo sie dir kommen, ne, zu Ende schreibst. Und hab das aber absichtlich ausgebremst, weil ich wusste, ich habe diesen riesigen Fundus und der muss ja auch so ein bisschen von mir begattet werden, sonst wird nichts so, ne?
Und dann gibt's natürlich Wünsche, dass alle Tracks kommen von verschiedenen Musikanten.
Man muss dann auch noch reihum irgendwie
dass jeder mal dran ist.
Paritätisch gucken, dass jeder drankommt und so. Und das hat ja total toll funktioniert bei uns. Ich habe ja wahnsinniges Glück mit meinen Schreibepartnern gehabt. Aber tatsächlich gab's auch immer mal Songs so und so auf der dritten Heldenplatte. War so einer, da war einfach, also eigentlich bin ich, habe ich inzwischen gelernt, ein klassischer Topliner. Man nennt das ein Topliner. Also ich mache Gesangsmelodien, also ne, vom Schwerpunkt her, Gesangsmelodien und Texte. Und wenn dann aber von der Musik schon
also
zu
nicht
viel...
Also nicht so wie Grönemeyer, der dann auf die, auf die falsche Silbe den Schwerpunkt legt, sozusagen, wo man manchmal denkt, was singt der jetzt eigentlich hier? Also, weil der musikalische Schwerpunkt sich von der Art, wie das Wort normalerweise ausgesprochen wird, verschiebt. So.
Der hat, also der sagt ja auch, er hat einen musikalischen Schwerpunkt. So, ne? Er hat ja den Schwerpunkt auf der Musik und die kommt zuerst. Also, ich finde das total spannend. Aber für mich ist es am schwierigsten, wenn man ein Stück hat, wie zum Beispiel bei So und So, das hatte schon eine ganz starke Melodie. Das war am Anfang eine Synthi-Melodie, die dann die Gesangsmelodie wurde. Und das hatten wir ganz, ganz selten. Und an dem Song habe ich mir die Zähne ausgebissen, weil das dann so Scrabble-mäßig wird. Also so Tetris-mäßig. Ne? Dass man
noch
so
die Zeile und die Zeile und was mache ich hier
die
noch rein?
Die darf hier nicht länger sein und da und dann wird es total schwierig. Es macht auch Spaß, weil dann kommt man wieder in diesen Bereich von Spielregeln. Schwieriges Spiel macht ja auch Spaß. Aber du hast definitiv nicht das, was ich dann manchmal bei einem Song habe, den ich ganz alleine schreibe, wo ich einen Spaziergang im Wald mache und mit dem kompletten Song nach Hause komme. So, ne? Sondern da kannst du dann auch 5 Monate tüfteln, weil es irgendwie nicht aufgeht. So.
Setzt so die Zeilen auf die Texte und
und irgendwie ist alles gedrechselt und kriegt keinen Flow, weil du möchtest ja genau wie im Film auch du willst ja nie, dass der Zuschauer, Zuhörer die Arbeit sieht,
natürlich
die
nicht.
Da drin hängt. Du musst ja was hinkriegen, was so wirkt, als wäre es aus demjenigen einfach rausgeflossen oder in deinem Fall einfach passiert. Ne? Das muss ja absichtslos wirken.
Das ist das Schönste. Ja, also wenn man die Absicht merkt, ist man ja bekanntermaßen meistens verstimmt. Ja, also,
ja genau.
Und das ist schlecht. Also ist das beim Film natürlich noch etwas komplexer, weil so ein Drehbuch sind natürlich 100 Seiten und geht durch zig Hände, die das finanzieren sollen und so, die da alle ihren Senf dazugeben, so, da muss man ganz schön gucken, dass man zum einen erstens mal überhaupt eine Absicht hat und die dann zum zweiten aber nicht verliert auf der Strecke und zum dritten sie aber auch gut versteckt, damit der Zuschauer sie nicht merkt.
Genau. Ja. Also es gibt zwei Sachen, die ich dich noch fragen will, dringend. Es gibt ungefähr doppelt so viele, die ich dich auch noch dringend in unserem nächsten Podcast dann fragen werde. Aber was mich immer interessiert, weil ich will ja mit Leuten reden, die ganz unterschiedliche Kunst machen. So, ich möchte am liebsten auch noch mit einem Koch reden und ich werde nächste Woche mit einem Dichter reden. Und ich finde immer, man kann eigentlich sich seinen Beruf angucken und kann sagen, wie viele Berufe auf einmal ist eigentlich mein Beruf. Und bei mir würde ich sagen, so wie ich den bisher gestaltet habe, ich will es gerne ändern, sind das mindestens 5 Berufe, die eigentlich auch einen Tag füllen könnten. Ne? Also es gibt den Teil, der sich selber promoten muss. Es gibt den Teil, der ein sensibles Dichterherzchen sein muss und total darauf scheißen, was die Welt von ihm hält. Es gibt den Teil, der Artwork entwickelt. Also man muss ja auch nicht alles selber machen, aber die meisten Leute wollen es ja dann doch. Bei mir gibt es dann noch irgendwie soziale Medien, was du, glaube ich, sehr wenig
gar nicht machst.
Aber so, wie viele Berufe hast du eigentlich und vor allem überschneiden die sich ständig, wie bei mir? Bei mir sind die fast immer gleichzeitig. Oder hast du so Phasen? Also hast du ein Jahr, wo du Ideenentwickler bist und dann ein Jahr, wo du Regisseur
ja,
bist?
Ja, kann man schon so sagen. Habe ich ja sowieso noch verschiedene Berufe. Also neben der Filmregie bin ich ja auch noch hier in Brandenburg Verfassungsrichter.
Ja, stimmt.
Seit über 6 Jahren. Ich habe eine Professur, wo ich jungen Schauspielern die Arbeit vor der Kamera beibringe in Rostock. Ich inszeniere neben Filmen auch von Zeit zu Zeit Opern. Also das sind ja alles Dinge, die mich auch ausfüllen, die ich auch gerne mache. Und das wechselt manchmal auch tageweise. Allerdings, wenn ich einen Film mache, ist das schon etwas, was mich komplett ausfüllt. Also wenn ich jetzt in einer Filmproduktion stecke, dann fokussiert sich das auch total. Also dann mache ich auch nichts nebenbei so. Aber
in den Drehmonaten oder in den Entwicklungsmonaten?
In den Entwicklungsmonaten nicht. Ich entwickle ja gerade zum Beispiel und wir sitzen hier fröhlich und da ich weiß, dass der Film nicht vor nächstem Jahr gedreht werden wird, kann ich gerade hier ganz entspannt mit dir auf der Terrasse sitzen und quatschen. Das würde ich sicherlich nicht tun, wenn ich wüsste, dass wir nächste Woche drehen müssten. Ja, also, aber das sind dann immer so Phasen. Und jetzt zum Beispiel momentan ist der eine Film ist raus. Ich habe dieses Jahr schon eine Oper inszeniert in München. Also ich habe meinen Job als Regisseur in dem Sinne eigentlich dieses Jahr schon gemacht. So, jetzt bin ich dabei, vor allen Dingen und als wichtigstes ein neues Filmprojekt zu entwickeln mit der Drehbuchautorin Laila Stieler und so die ersten Parameter festzulegen, ob die Richtung Produktion gehen, mal schon so ein bisschen gucken. Aber ansonsten mache ich eben auch andere schöne Dinge. Also man kann ja auch nicht nur in der Produktion leben, sondern ich finde, es gehört genauso dazu, dass man sich im Leben ein bisschen umschaut. Wenn ich nur noch in meiner Filmwelt unterwegs wäre, dann wüsste ich überhaupt nicht mehr, was ich erzählen soll. So,
könntest du nur Whisky und Wodka machen, 10-mal hintereinander?
Ja, das ist ja auch nicht das Erstrebenswerte. So, also rede ich mit vielen Leuten, ich reise auch. Dafür sind Filme natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, weil es gibt diesen Festivalzirkus so. Und selbst wenn ein Film alt ist, also ich bin jetzt mit Gundermann dieses Jahr ganz viel unterwegs noch so. Also ich war jetzt gerade letzte Woche in Bratislava, die Woche davor in Madrid, davor in Amsterdam und werde im Herbst noch nach Japan und nach Amerika fliegen mit dem Film. Und es gibt immer wieder schöne Einladungen, die nicht nur dem Zweck folgen, jetzt den Film dort vorzustellen, das auch, klar. Aber für mich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, zu gucken und die Welt kennenzulernen, andere Menschen zu treffen. Und man ist da ja in einer unglaublich privilegierten Position. Ich komme nicht als Tourist, so ich komme mit einer Arbeit und dadurch kommt man viel schneller in Kontakt mit Leuten. Man ist viel schneller auch mal bei Leuten zu Hause oder so und es ist viel intensiver, dann ein Land kennenzulernen, als wenn man da mit einem Reiseführer durch die Gegend tingeln würde, so weil man sofort so eindringt in die Bereiche. Und das finde ich total schön und dabei geht es jetzt nicht darum, da ein neues Filmprojekt zu finden, sondern einfach eine Lebenserfahrung. Wenn ich keine habe, kann ich über nichts sprechen.
Ja, man darf ja nie absichtlich suchen, aber man muss halt einfach irgendwie gucken, dass man sein eigenes Leben interessant genug
und
findet.
Und offen sein auch für Dinge und Dinge auf sich einwirken zu lassen, indem man Gespräche führt. Merkt man ja auch, was andere Menschen interessiert, worüber man vielleicht erzählen könnte und so. Das sind alles so. Und ich finde diese Phasen mindestens genauso wichtig wie die Produktion selbst. Ja, also, und wo man so wie so ein Gefäß, wo man erstmal was reintun muss, ehe man dann das auch ausschütten kann. Ja, also, wenn bei mir nichts drin ist, kann ich von niemandem was, von der Freundin kann ich einfach von nichts sprechen, so, ja, von nichts erzählen. Und das ist so, gerade so jetzt so eine Phase, wo ich so, sozusagen, dies und jenes mache, so. Aber selbst wenn ich unterrichte, habe ich da ganz viel von, ja, weil ich treffe ja auf eine ganz andere Generation von Menschen, die mit ganz anderen Vorstellungen in ihren Beruf reingehen und so. Und das ist für mich total spannend, mich daran zu reiben. Und ich lerne da auch durchaus. Und das ist schön, finde ich.
Und wie beschützt du dann aber die doch begrenzte Zeit, die man ja hat? Also bei mir ist es so, ich habe auch tendenziell immer zu viele Sachen, die ich schon richtig dringend machen möchte. Mhm. Und dazu kommt ja dann aber auch noch diese ganze Welt von Anfragen von Sachen, die man nicht wahnsinnig dringend machen möchte, ne? Und ich nenne das bei mir, also ich habe angefangen, mir Notizen zu machen, von so Metafragen zum Kunstmachen. Und ein Bereich ist quasi Verteidigung gegen die dunklen Künste, wie bei Harry Potter. So, ne? Bräuchte man eigentlich als Schulfach für alle Leute, die Kunst machen wollen. Wie grenzt man sich ab gegen das ganze Zeug, was man auch noch machen könnte und was auch noch ganz nett wäre oder irgendjemand anderem eine große Freude. Also wie machst du das? Wie beschützt du deine Zeit?
Ich folge meinem Instinkt. Ich weiß, ich habe da keine Methode für oder so. Also, und das pendelt ja auch. Es gibt ja auch Zeiten, wo ich durchaus Lust habe auf bestimmte Dinge. Also ich habe jetzt auch nicht immer Lust, um die Welt zu reisen und Filme zu zeigen. So, momentan habe ich Lust darauf. Ich habe das lange nicht mehr gemacht und ich bin gerade neugierig. So, das wird sich wahrscheinlich in einem halben Jahr, wenn ich dann viel gereist bin, wieder geändert haben, weil ich sage, jetzt habe ich aber echt die Nase voll. Ich will jetzt endlich wieder drehen. So. Und das sind ja auch immer so Gegenbewegungen, finde ich, die interessant sind und denen folge ich dann durchaus auch. Ich merke dann, man muss halt gut auf seine innere Stimme hören, finde ich. Wenn man merkt, okay, ich werde jetzt hier langsam überdrüssig oder was das Schlimmste vielleicht ist, routiniert, muss man aufhören. So, ich habe auch schon bei Filmen, also es gibt Filme, wo es bis heute immer wieder Anfragen gibt, wo ich irgendwo was zu sagen soll, meine Nase raushalten soll. Wolke 9 ist ein gutes Beispiel.
Bestimmt, ja.
Also irgendeine Tageszeitung macht eine Sonderseite über Liebe im Alter. So, wer soll sich dazu äußern? Ich natürlich so. Da fällt uns doch ein, da gab es doch mal vor 10 Jahren so, ne? Also das mache ich mittlerweile halt nicht mehr. So, wenn sowas reinkommt, sage ich das mittlerweile grundsätzlich ab. Ja, also
das hilft auch, ne, dass man da auch da Regeln setzt, dass man sagt, dieses Jahr kein das und das.
Ja, und so, ne? ich sag dann auch, tut mir leid, ich habe meinen Beitrag geleistet zu dem Thema. Ich kann nicht immer wieder mich dazu äußern. Ich wiederhole mich halt auch. Also mir fällt dazu ja nun wirklich nichts Neues mehr ein. Und der Film ist jetzt auch 10 Jahre her. Ich empfinde natürlich eine Verpflichtung, wenn ich einen Film rausbringe und der im günstigsten Fall eine öffentliche Diskussion anschiebt, dann stehe ich natürlich da zur Verfügung. Das wäre ja auch unfair, wenn man das nicht täte. Ja, also bei Gundermann ist es ja auch so. Also der hat ja schon eine ganz schöne Debatte angeschoben auch so. Und natürlich fühle ich da auch eine Verpflichtung, mich daran auch zu beteiligen und meinen Beitrag da zu leisten. Aber jetzt auch nicht endlos. In 2 Jahren ist dann auch mal gut. So, dann mache ich halt einen anderen Film und dann werde ich dazu nicht mehr unbedingt begeistert mich noch äußern wollen. Ja, also es erledigt sich dann halt auch vieles und ansonsten höre ich einfach auf mein Herz und ich möchte mich irgendwie wohlfühlen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann fühlt man sich ja manchmal dann wie in so einer Zwangsjacke, wo man nur noch den Dingen hinterher hechelt. Mhm. Und da muss man dann auch mal radikal sein und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht.
Gar nicht
so mehr. Ähnlich wie du damals gesagt hast, du willst nicht mehr diese großen Touren spielen vor den vielen Leuten. Und so eine große Band ist nicht mehr das Modell für dich, zumindest in der Lebensphase. Mhm. Dann ist es halt so. Also da muss man, wenn man da nicht der inneren Stimme folgt, ist das, glaube ich, sehr ungesund, denke ich.
Absolut. Das führt mich quasi wunderbar zu meiner letzten Frage, weil ich habe dir sozusagen aus der Ferne zugeguckt, wie du dieses Gundermann-Herzensprojekt verfolgt hast. Und damit haben wir ja auch angefangen. Und ich habe das Gefühl, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn man lange Kunst macht, über Jahre, 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 dass man immer mal oder spätestens nach 10 oder 20 Jahren so auf sein eigenes Fansein zurückkommt.
Ja.
Weil das ist eigentlich das Belebendste, was man machen kann. So. Und ich zum Beispiel habe jetzt so ein Langzeithobby, dass ich anderer Leute Songs ins Deutsche übersetze. Und ich habe das noch nicht gemacht, ich habe es noch nicht aufgenommen. Das ist auch eine der vielen Ideen, wo ich aufpassen muss, dass die jetzt nicht alt wird.
Das hast du mir auch schon gesagt.
Ne? Genau. Also sind inzwischen sind vielleicht 20 Songs, aber es ist auch ein Mammutprojekt und schwierig. Man braucht die ganzen Freigaben und so. Und trotzdem, also die Leute, denen ich das erzähle, die spalten sich in Leute, die es ganz toll finden, Leute, die es ganz blöd finden und überflüssig finden und sagen, schreib's doch selber schöne Songs, schreib doch deine Songs. Und ich finde das aber ganz wichtig, dass man immer mal was macht, wo man zwar dann der ist, der man ist, aber eigentlich nur dient. So, ne? Und eigentlich nur aus seinem Fanherzen heraus spricht. Und das fand ich bei Gundermann jetzt so schön, dass ich dachte, das ist das, was Andi jetzt gerade macht, ist sich sozusagen zurücksetzen auf diesen ganz reinen Geist, dass man einfach nur Fanliebe in was reinsteckt. Und dann kann man das auch 12 Jahre
naja, machen. Es ist nicht nur so, weil wir haben uns den Gundermann natürlich auch, wir haben ihn uns im Sinne dieses Films sozusagen zu einer Kunstfigur erhoben. Ne? Mhm. Also der Gundermann, den man im Film sieht, der hat ja mit dem realen Gundermann nur zum Teil zu tun. Das ist ja immer auch, selbst wenn es ein Spielfilm ist, Fiktion. Ja, also und wir, klingt jetzt vielleicht blöd, das Wort, benutzen ihn ja auch, um etwas zu erzählen.
Ja, ja, klar.
Also, und insofern ist es trotzdem, ich bin Fan, das stimmt, ja, also, aber es ist auch was ganz Eigenes und ich bin trotzdem auch ja nicht nur Fan, sondern wir sehen den Charakter ja
auch durchaus
kritisch so und ambivalent. Und das gehört eben auch dazu, finde ich, die kritische Distanz zu wahren. Und das ist so beides, würde ich sagen. Fan bin ich vielleicht am ehesten, wenn ich die Songs mit unserer Band mitspiele. So, das ist, dann bin ich schon durchaus Fan, weil da kann ich mich auch unbedingt in den Dienst der Sache stellen. So.
Genau, die Songs sind ja auch rein.
Die sind rein, ja. Das ist der Blick in die Seele.
Also. Genau, aber das fand ich an dem Film aber so toll. Und ich glaube auch, dass das nicht alle Leute so gemacht hätten, wie du es gemacht hast. Weil du auch ganz viele Sachen so unversöhnlich oder zumindest unerklärt stehen lässt, was man sich ja auch erstmal trauen muss. Und dann, worüber wir vorhin gesprochen haben, ne, dass man dann in so einer bestimmten Liebe zu schmutzigen Realitäten Sachen auch so stehen lässt. Und dann kommt einfach ein wunderschöner Song. Also da kommt dieser sehr zwiespältige Typ, der im engeren Sinne zwiespältig ist, ne, wo auch ganz wunderschöne Sachen sichtbar sind und dann Sachen, die man bis zum Schluss nicht versteht und du auch nicht erklärst, was ich toll finde. Und dann kommt ein Song, ne, wie irgendwie Linda oder so, den man 10 Tage mit sich spazieren trägt, der einfach wahnsinnig schön ist. Und das finde ich dann fast das Wertvollste an so einem Film, dass die Realität eben so ist. Dass das alles gleichzeitig sein kann.
Richtig, das ist alles dieser Mensch. So. Und die Songs insbesondere haben ja die Fähigkeit, wie so ein innerer Monolog in dem Film zu funktionieren. Der sagt ja nicht immer, was er denkt und was er fühlt. Aber wenn der Song losgeht, dann weiß man es ganz genau. Ja, also, und man guckt plötzlich ganz tief in die Seele rein. Und damit offenbart sich die Figur. Und was man da sieht, ist überwiegend einfach was sehr, sehr Schönes, finde ich. Und das versöhnt einen dann auch so mit dem durchaus ambivalenten Charakter, finde ich. Und in dem Fall sind die Songs wirklich ganz besonders hilfreich und besonders so. Und wenn wir die jetzt spielen mit der Band, trägt einen das auch ja wirklich weg, so diese Musik. So, das ist einfach, das hat auch 20 Jahre nach seinem Tod eine große Schönheit. So, und in den Worten, in den Melodien, es ergreift einen irgendwie. Und das finde ich was sehr Besonderes. Das ist auch etwas, was ich an Musik halt sehr mag. Im Übrigen auch am Musik machen, was total Schönes finde. Das ist ja nun wahrlich nicht mein Beruf, aber.
Aber du machst das sehr viel.
Ich mache es sehr gerne, weil das eine Chance für mich ist. Ich bin ja als Regisseur immer derjenige, der so draußen steht. So, also ich darf ja nie mitmachen. Ich spiele eigentlich quasi nicht mit. Ich muss immer sozusagen den Kontrollblick haben.
Bist mal der Fahrer. Du darfst auch nicht mitsaufen sozusagen.
Richtig, genau. Ja. Also und wenn wir Musik machen, ich probe eigentlich ehrlich gesagt am liebsten. Das finde ich was total Schönes, weil dann ist man so Teil so eines Organismus, so eines Bandorganismus und funktioniert in gewisser Weise autark. Aber man funktioniert eben vor allen Dingen auch in Zusammenspiel mit den anderen, indem man was hört oder versucht darauf zu reagieren und das ist, man schwitzt, man freut sich, es trägt einen weg oder manchmal auch nicht, so, wo man dann verzweifelt und das finde ich was total Schönes und fast was Reinigendes, Befreiendes hat das für mich so. Wenn das gemeinsam mit dem Publikum passiert, wunderbar, aber das brauche ich persönlich zum Beispiel nicht. Also das ist so, die Konzerte sind die Zugabe, die sicherlich auch die Band am Leben erhalten, weil wenn man das nicht ab und zu auch mal aufhören würde, wird es dann auch schwer, glaube ich, zu proben. Aber für mich selbst bräuchte ich die gar nicht, ehrlich gesagt. Lustig. Also ich muss nicht vor Leute. Also ich fühle mich dazu auch nicht berufen. Und es hat sich jetzt.
Aber hier für die Leute da draußen, er kann es aber gut.
Ja, für die. Na, es geht so, würde ich sagen. Aber
ich finde, du hast so eine schöne Energie auf der Bühne. Also du kannst auch weghören, wenn dir das peinlich ist, aber ich finde. Weil man möchte als Publikum ja genau das sehen. Also eigentlich, man möchte ja keinen Performer sehen. Das ist auch wieder das mit der Unschuld. Du möchtest ja auch nicht die Absicht sehen. Das und stimmt. Verstimmt sein. Und bei dir, und auch wenn du das mit Axel Prahl zusammen machst oder so, was man sieht, ist die Freude daran, das stimmt, zu machen. Und eben auch wieder dieses Fanherz, was so aufglüht, dass man eigentlich dem Song dient und das machen möchte. Und das ist ja das, was die Leute sehen wollen.
Hat jemand aus Gundermanns Band hat den schönen Satz gesagt, wo es um seine musikalischen Fähigkeiten ging, da hat ein Bandmitglied gesagt, naja, in der Musik ist ja nicht wie beim Sport, da kann auch der Langsamste mal Erster sein.
Ja.
Das ist ein schöner Satz, finde ich, weil tatsächlich geht's ja wirklich beim Musikmachen und das sind auch die Konzerte, ich bin ja nun auch leidenschaftlicher Konzertgänger und gehe gerne hin und hör mir Bands an und so. Und da geht's gar nicht um das virtuoseste Solo oder
das
so.
Das interessiert keinen.
Es geht einfach manchmal so um, sind die ganz stillen Momente irgendwie plötzlich die einem das Herz zerreißen. Weißt du noch, als ich bei dir beim Konzert war, als du plötzlich, ich glaube, nur mit Piano einen Elefant gesungen hast und das, ich habe da gestanden und mir liefen die Tränen nur so runter und
schön, also Entschuldigung.
Und der Song war halt ganz anders als auf dem Album und war plötzlich, hatte so eine unglaubliche Intimität und das sind halt so, man könnte jetzt sagen, dass das jetzt musikalisch nichts Weltbewegendes passiert, aber doch, es ist gerade was Weltbewegendes passiert. Das sind so die Momente, die besonders ergreifend sind bei Musik oder so, finde ich, die etwas besonders machen. So und plötzlich nochmal eine andere Sicht oder ein Ton, mit dem man jetzt gerade nicht rechnet oder so, der einen plötzlich trifft, so aus dem Kalten. Und da geht's dann gar nicht um besonders schön, sondern eigentlich nur besonders ehrlich.
Ja, also, wie bei Wolke 9. Ja. Oder so auch, ne, wo einfach wenig passiert. Zwei Leute sitzen in einem Zimmer und wissen nicht, wohin mit sich.
Ja.
Und man sitzt davor und hält es kaum aus. Ja. Also so.
Dann manchmal schwer erträglich. Ja. Also, und es muss nicht besonders kompliziert sein, sag ich mal, was da passiert, finde ich. Sondern manchmal ist es einfach nur, dass jemand seine Seele öffnet. Und das ist vielleicht bei unserer Arbeit dann somit das Wichtigste, aber das ist so kompliziert, weil wir eben in so vielen Abhängigkeiten uns auch bewegen. Auch welche, die wir uns selber schaffen, natürlich, klar.
Ja. Wie schön, Andi, oder?
Ja, wunderbar.
Mhm. Ich bedanke mich ganz doll und werde dich gleich noch ganz doll umarmen.
Ja.
Das war wunderschön.
Dank dir auch, fand ich auch.
Wir machen für alle anderen Fragen, die ich mir jetzt verkniffen habe, machen wir es einfach irgendwann nochmal.
Die anderen 70 Karteikarten, die hier noch liegen.
Nein, aber total schön. Mhm. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war die allererste Folge Salon Holofernes mit dem wunderbaren Andreas Dresen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht mit mir und mit Andi. Mir macht das Ganze viel Spaß und ich möchte noch länger dabei bleiben. In diesem Sinne, diese Folge war gesponsert von mir selbst. Und deswegen sage ich jetzt hier an dieser Stelle, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, ich bin mit aller meiner sprunghaften Kunst drüben auf Patreon. Ich bin bei Patreon, weil Patreon Fans ermöglicht, ihre Künstler zu abonnieren und damit sozusagen ein Crowdfunding dauerhaft möglich zu machen. Nicht in anstrengenden, megalomanen Sprints, sondern jeden Monat regelmäßig vor sich hin. Und das ist für die Künstler ganz, ganz toll. Also guckt euch das mal an. Ich bin drüben auf Patreon unter judithholofernes@patreon.com. Vielen Dank und bis bald.
Denk dich an nichts oder alles oder nichts oder alles. Nichts oder alles oder nichts oder alles. Nichts oder alles oder nichts.